Hier ist das offene Haus bei Radio Darmstadt.
Internet und Flugblätter sind gut, Radio ist besser.
Viel Spaß mit der nachfolgenden Sendung.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen beim offenen Haus bei Radar Megahertz 103,4. Ich habe mir lange überlegt, in welche Redaktion unser heutiges Gespräch zum Thema Gestalttherapie passt. Nun, das offene Haus ist der richtige Ort dazu. Und das ist auch symbolisch gemeint. Offen sollte man auch für die Gestalttherapie sein. Was genau damit gemeint ist, werden wir hier gleich von meinem Gast Christopher Tano erfahren. Ja, Sie sind beim offenen Haus bei Radio Darmstadt. Mein Name ist Anne Brückner, an der Technik Aurel Jahn. Er ist der Autor des Buches Überflieger, Muttersöhne, Gestalttherapie und Ritualarbeit. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Christopher Tano. Guten Tag.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Anne. Freue mich, hier zu sein.
Wir kennen uns schon sehr lange, Christopher, deshalb bleiben wir jetzt auch in dieser Sendung und beim Interview natürlich beim gewohnten Du. Vielleicht erzählst du erst einmal, wie du genau zur Gestalttherapie gekommen bist, bevor du uns erklärst, was genau Gestalttherapie ist.
Ja, gerne. Ja, zur Therapie kommt man üblicherweise durch seelische Not und davon habe ich in jungen Jahren durchaus nicht zu knapp gehabt. Und zum Zweiten bin ich dazu gekommen, weil ich mich schon sehr früh für Kunst interessiert habe. Ich habe mich für alle Formen interessiert, wie Menschen sich ausdrücken können und wie sie das, was sie innerlich umtreibt, in die Welt tragen können. Und da war die Kunst ein adäquates Mittel zunächst für mich. Dann habe ich mich lange mit Psychoanalyse befasst, habe da die Limitationen, Begrenzungen früh kennengelernt. Die Psychoanalyse war wenig hilfreich für mich. Und die Gestalttherapie war dann eigentlich das Verfahren, wo ich gemerkt habe, ja, da kann man wirklich eigenes inneres Erleben spürbar werden lassen. Und der Umgang mit der Welt, mit mir und anderen hat sich spürbar verändert. Und dann ist das so, ja, dann bleibt man irgendwann dabei und merkt, es hat mir geholfen. Und dann merkt man auch, das könnte was sein, was auch anderen hilft, entdeckt womöglich eine eigene Begabung dafür. Und irgendwann ertappt man sich dabei, dass man Ausbildungen besucht und Therapeut wird.
Und das mit Erfolg natürlich, Christopher. Und da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Heißt das dann, es hört sich interessant an, Gestalttherapie hat auch immer was mit Kunst zu tun?
Nee, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Gestalttherapie, manche Leute meinen, es hat irgendwie was mit Malen, Töpfern, Kneten zu tun. Hat es nicht, jedenfalls nicht vordergründig. Gestalt ist ein Begriff aus der tiefenpsychologischen Gestaltpsychologie, die in den 40er Jahren, 50er Jahren sich entwickelt hat und die eigentlich die Wahrnehmung des Menschen untersucht hat. Und so ganz verkürzt kann man sagen, Gestalt meint, ob Erlebnisse, die für uns wesentlich waren, ob wir die haben integrieren können in unseren seelischen Haushalt oder ob sie sozusagen stecken geblieben sind und wir bestimmte eigene Ausdrucksformen nicht haben in die Welt geben können, dass wir Hemmungen zum Beispiel entwickelt oder halten uns in bestimmten Bereichen zurück. Und die Gestalttherapie untersucht, wie machen wir das, dass wir diese Hemmungen aufrechterhalten und damit nicht zu befriedigenden Erfahrungen oder befriedigenden Beziehungen kommen.
Ja.
Und der Begriff Gestalt meint eigentlich so einen gesunden Erlebniszyklus. Ja, und Gestalt guckt, wo ist es gesund geblieben und wo haben wir womöglich Muster entwickelt in frühen Jahren, die heute nicht mehr zuträglich sind und die Gestalten sozusagen offen geblieben sind, wie wir sagen, nicht abgeschlossen worden.
Christopher, du bist ja heute auch hier, um dein Buch vorzustellen, das wir natürlich gleich nochmal, wo wir gleich nochmal ordentlich drauf eingehen. Also ich hatte schon gesagt, Überflieger, Muttersöhne, Gestalttherapie und Ritualarbeit, ein spannender Titel, wie ich finde. Aber ist es nicht ein Widerspruch in sich? Also ich habe mir überlegt, Überflieger, was ist damit gemeint? Einer, der durchstartet, dem alles gelingt. Muttersöhne, eher behütet, verhätschelt. Der Titel lässt Spielraum für Interpretationen zu. Aber auch Ironie?
Also wenn er Spielraum für Interpretationen zulässt, Anne, dann ist er gut gewählt.
Ach ja, gut. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau wie du sagst. Ne? Überflieger, das ist so das Postulat in der patriarchalen Gesellschaft. Ne? Ich muss groß werden, mächtig werden, Einfluss haben, besser als die anderen, wohlhabender als die anderen. Nach wie vor ein hehres Ziel, vor allem, aber nicht nur, für Männer. Mhm. Und mit Muttersöhnen, ja, werden wir oft eher pejorativ, ne, entwertend umgehen. Aber mir war wichtig, den Begriff trotzdem zu verwenden, denn wir sind alle Muttersöhne, egal ob Männer oder Frauen.
Also du meinst jetzt, wir kommen von der Mutter.
Wir alle kommen
ja,
von der Mutter.
Ja,
und
ja.
Männer genauso wie Frauen kommen aus der Mutter. Und deshalb ist das Thema Mutter etwas ganz essentiell Wichtiges in der psychologischen Entwicklung. Nicht nur für Männer, aber dieses Buch ist natürlich nun vorrangig geschrieben für Männer und Menschen, die mit Männern arbeiten oder mit Männern zu tun haben und deshalb auch für Frauen.
Ja, gut. Ja. Da komme ich auch drauf. Deine Frau Ellen und du, ihr habt gemeinsam das Institut Eichgrund gegründet. Ihr teilt euch also die Arbeit, beziehungsweise du übernimmst, nehme ich an, die Arbeit mit Männern, wie du eben schon gesagt hast, während Ellen mit Frauen arbeitet. Ist es das Buch deshalb spezifisch für Männer geschrieben und nicht allgemein gehalten?
Also es ist natürlich entstanden, weil ich ein Mann bin, weil ich mich für Männer und Männerarbeit interessiere und das seit über 25 Jahren mache. Gleichwohl stelle ich dort viele, ich glaube, theoretische und gesellschaftspolitische Konzepte vor, die natürlich für alle Geschlechter relevant sind. Insofern ja, es ist für Männer, es ist aber auch für Pädagogen, es ist für Lehrer gedacht und es ist vor allen Dingen genauso für Laien gedacht, die sich damit befassen wollen. Wie wird man denn zu einem Mann in unserer Gesellschaft? Was ist da förderlich? Was ist verheerend, wie ich finde, in unserer patriarchalen Struktur? Und was für Wege sind vor allen Dingen für Männer gangbar, um zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu finden und nicht zu einem patriarchal angepassten, was dann wieder das Überfliegertum anstrebt und darunter leidet, diesem Anspruch niemals wirklich gerecht zu werden.
Du hast es gerade angesprochen, ja, also diese Männer, die Gewalt, ich sehe da jetzt zum Beispiel die Netzwerker, die über Social Media schlimme Nachrichten von sich geben, also da den großen Macker machen, das anonym, mehr oder weniger auch, hat das zugenommen?
Das hat ganz sicher.
Das bestätigst du eigentlich.
Ja, das hat sehr zugenommen. Ne? Insgesamt hat das direkte Miteinander sprechen sehr abgenommen. Und hat der Kontakt unter Menschen, von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe, hat essentiell abgenommen. Das beobachten wir überall.
Worauf führst du das zurück?
Oh, das ist schwer zu sagen. Das sind natürlich die Massenmedien und es ist vor allen Dingen die patriarchale Gesellschaft, die eigentlich eine narzisstische Gesellschaft ist, wo es darum geht, für einen Tag ein Hero zu sein, wie David Bowie gesungen hat. Ne? Everybody,
yeah.
Wie heißt es? Ne? You could be a hero just for one day.
Ja, genau. Schade, das haben wir nicht dabei.
Ja, Andy Warhol hat es auch schon prophezeit, dass diese Zeiten kommen werden. Also wo der Eindruck, den ich mache, immer relevanter ist als das, was ich tatsächlich an Wert oder auch an Ethik vertrete.
Aber es ist ja interessant, weil doch eigentlich diese Generation, ich nenne unsere Generation, die der Kinder auch, unsere Kinder, aus einer antiautoritären Ära kommen, also mehr oder weniger, also mit Liebe, sag ich mal, freier erzogen worden sind, als wir, ich zum Beispiel, noch erzogen worden bin, mit Autorität. Und von daher müsste das doch eigentlich viel, viel liebevoller in der Welt umgehen. Frage ich mich mal.
Ja, das wäre natürlich wunderbar, Anne, wenn all die guten Entwicklungen, die wir auch sehen, wenn die schon eine Generation später ihre Früchte tragen. Was wir in der Praxis erleben, ist, dass gerade die antiautoritäre Erziehung eigentlich zu Menschen geführt hat, die wenig soziale Kompetenz entwickeln, die sehr danach schauen, was will ich denn, was brauche ich denn, wie will ich mich darstellen, und wenig soziale Kompetenz gefunden haben. Insofern ist dazu das Pendel von der restriktiven, autoritären Erziehung in die antiautoritäre Erziehung umgeschlagen.
Ja.
Und wir sehen, dass so ganz funktioniert es auch nicht. Denn da fehlen Regeln, da fehlen Werte, da fehlen tatsächlich gute ethische Normen, die vermittelt werden. Und vor allen Dingen fehlte in der antiautoritären Erziehung dieses, du kannst nicht alleine leben und überleben und glücklich sein, sondern es geht nur im Verbund mit anderen und nur ein gleichberechtigtes, egalitäres Miteinander führt letztlich zu einer lebenswerten Gesellschaft.
Genau, aber diese Strömungen sind ja genau konträr, ne? Also es gibt sehr viel Einzel- oder Single-Alleinlebende, das wird immer mehr sein, der Fall, also wenig Kommunikation auch. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich will noch mal auf das Buch zurückkommen. Das Buch hat noch einen Untertitel, den ich gar nicht erwähnt habe. Also Gestalttherapie und Ritualarbeit. Was kann man sich unter Ritualarbeit vorstellen? Es nimmt ja einen sehr großen Raum ein in diesem Buch.
Ja, also vielleicht so mal ganz verkürzt und vielleicht auch ein bisschen platt. Also die bekannten therapeutischen Schulen wie Psychoanalyse, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und so weiter bleiben sehr auf einer kognitiven Ebene, bleiben dem Gespräch verhaftet und dem Denken. Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir mit seelischer Not zu tun haben, der Hintergrund im Grunde seelische Muster sind, die wir uns früh haben aneignen müssen, um gut durchzukommen in unserer Familie oder in dem Kontext, in dem wir groß geworden sind, und haben dafür auf bestimmte Anteile von uns haben wir verzichten müssen. Und das lebendig werden lassen und wieder erlebbar machen von dem, was ich seinerzeit nicht in die Welt habe geben können, das versucht nun die Gestalt erlebbar zu machen. Und eben nicht nur auf der Ebene von Sprache und von darüber sprechen und denken und analysieren, sondern genauso über Bewegung, über künstlerischen Ausdruck, da kommt dann tatsächlich auch die Kunst dazu, Bewegung, Skulpturarbeit. Und der wesentliche Teil ist dann, wenn ich mein inneres Erleben nicht nur über Sprache, sondern über sprachfremde Medien ausdrücke, erreiche ich sehr, sehr viel tiefere Schichten. Und das ist das, was zum Beispiel in schamanischen Kulturen genutzt wird, indem dort seelische Problematiken symbolisiert werden durch Gegenstände, durch rituelle Bewegungen, durch Tänze und so weiter. Und das versuchen wir in der rituellen Gestalttherapie ähnlich zu handhaben, indem wir mit Symbolen arbeiten, Symbole schaffen. Und das größte
kannst du ein Symbol nennen?
Also das größte Symbol, an dem wir uns orientieren und an dem die Menschheit sich eigentlich seit vielen hunderttausend Jahren auch orientiert, ist der natürliche Jahreskreislauf. Wenn wir mal denken an die christlichen Feste, die wir immer noch feiern, die Wintersonnenwende, sprich Weihnachten oder Ostern, den Neubeginn der Natur, die Herbsttag- und Nachtgleiche, sprich Erntedankfeste, all das sind alte symbolische rituelle Feste, die auch lange vor der christlichen Kirche schon bestanden haben. Und wenn es gelingt, mit Klienten, also mit Ausbildungsteilnehmern oder mit Patienten, kann man auch sagen, sie wieder in den Kontext von Naturerleben zu bringen und das, was in der Natur geschieht, auf die eigenen seelischen, inneren Themen zu übertragen oder sie damit zu verbinden, dann sind wir in dem rituellen, therapeutischen Feld und sind wir an was viel Größeres angebunden, als wenn wir nur im Gespräch darüber sprechen, was uns schwerfällt.
Ja, Christopher, das hört sich spannend an und ich würde gerne gleich wissen, wie du genau vorgehst in der Therapie mit Männern. Ja, Sie hören uns im offenen Haus und mein Gast ist zum Thema Gestalttherapie Christopher Tano. Ja, wir hatten uns gerade darüber unterhalten, wie das praktisch ablaufen könnte. Ja, wie gehst du vor in der Therapie mit Männern, Christopher?
Natürlich individuell. Und die Gründe, warum sie kommen, sind so vielfältig. Deshalb sind es sehr, sehr unterschiedliche Arbeitswege.
Ja.
Aber wenn ich ein bisschen allgemein spreche erstmal, dann stellen wir oft fest, dass Männer sich unglaublich schwer tun, das tatsächlich anzunehmen und zu fühlen, was sie fühlen würden, wenn sie es zulassen könnten. Liegt natürlich an dem patriarchalen Männerbild, dem wir immer noch seit einigen tausend Jahren alle unterliegen, auch wenn sich da viel langsam ändert. Und wenn ich nun ein Bild von mir entwickelt habe oder danach strebe, möglichst tough zu sein und möglichst unabhängig von unangenehmen Gefühlen, mich souverän über allen Dingen zu erleben, dann spalte ich automatisch alles ab, was diesem Bild nicht entspricht. Und das heißt im Wesentlichen auch, dass ich abspalte, was ich in meinem Körper spüre. Männer sind zwar oft sehr körperbewusst, indem sie Sport treiben, aber sie sind es nicht in dem seelischen Sinne. Sie sind sich nicht bewusst, atmen sie tief oder flach, tut ihnen was weh, gibt es eine Verspannung. Also all die vielfältigen Signale, die der Körper uns geben kann über unser seelisches Befinden, werden von ihnen in der Regel erstmal ignoriert. Und deshalb ist ein erster wichtiger Arbeitsschritt häufig ein bewussteres Wahrnehmen des eigenen Körpers. Erst daraus kann auch das entstehen, was alle Männer suchen, nämlich gesundes Selbstbewusstsein. Wir werden ja erst stabil in der Welt sein, wenn wir das, was wir spüren, auch annehmen und daraus handeln. Mhm. Wenn wir das immer wieder übergehen müssen, ne, wenn ich meine Unsicherheit immer wieder übergehen muss, werde ich immer unsicherer werden und es wird immer anstrengender werden. Mhm.
Ist doch eigentlich erstaunlich, dass das in der heutigen Zeit so ist, wo wir alle über unsere Probleme ständig reden können und auch wenn niemand zuhört, aber man setzt das in den Äther oder auch nicht und dass man dann trotzdem diese Probleme hat, sich zu öffnen bei dir.
Und wir Gestalttherapeuten würden sagen, ja, dieses ist ständig in den Äther blasen, ist eigentlich eine Kontaktstörung.
Ja, ja.
Ist ein narzisstisches sich präsentieren, aber ohne die Resonanz eines Gegenübers. Mhm. Ohne, dass ich tatsächlich in den Austausch komme und damit womöglich auch zu einer Befriedigung oder zu einem empathischen Gegenüber oder auch zu einer wichtigen Auseinandersetzung. Also es bleibt bei dem Post und eben nicht bei der Interaktion und dem Gespräch.
Mhm. Es muss dann schon sehr weit mit den Problemen sein, bevor ein Mann zu dir kommt. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Und wodurch kommt er? Wird er geschickt oder sagt der Chef, so jetzt mach mal das und das. Oder die Frauen schicken ihre Männer.
Ja.
Wie kommt es?
Alles. Also tatsächlich ja, es sind öfter mal auch die Frauen, die sagen so, es wird Zeit, dass du was für dich tust. Oder auch, dass sie als Paar kommen in die Paartherapie bei mir und dann deutlich wird, es wird Zeit, dass er nach sich schaut, weil er so unbewusst seiner selbst ist, dass er damit die Ehe tatsächlich gefährdet auch. Dann kommen natürlich auch Männer, wenn sie Krisen erleben, Berufswechsel, Jobwechsel, Krise in der Partnerschaft, Partnerschaft zu Ende gegangen, Scheidung sind Themen. Und natürlich auch die sogenannte Midlife-Crisis.
Ich also wollte gerade danach fragen.
Midlife-Krise, die ich für eine ganz, ganz wesentliche zweite Pubertät für Männer eigentlich ansehe, wenn man so um die Lebensmitte oder danach feststellt, so oder sich gewahr werden möchte, wo stehe ich eigentlich gerade im Leben? Was habe ich bis jetzt erreicht? Was ist noch möglich? Was ist mir gelungen? Was ist bis jetzt offen geblieben? Und das ist insofern eine ganz, ganz reichhaltige und notwendige Krise für erwachsene Männer. Mhm. Und das ist dann oft ein gutes Motiv zu sagen, ich will mir gewahrer von mir selber werden und rausfinden, was möchte ich noch in diesem Leben erreichen.
Heißt das dann, junge Leute, also ab einem gewissen Alter, überlegt man sich das vielleicht eine Therapie zu machen, wenn man nicht jetzt krank ist in dem Sinne? Mhm. Junge Leute sind weniger bei dir vertreten?
Die kommen häufiger in die Ausbildung. Wir sind ja auch ein Ausbildungsinstitut für Gestalttherapie, was ich mit meiner Frau zusammenleite. Und da sind zunehmend junge Leute, das gefällt uns gut. Mhm. Viele kommen so aus dem Umfeld von Action-Seminaren, sag ich mal, oder auch aus dem sogenannten Heldenreise-Seminaren. Ne? Das sind so neue therapeutische Event-Konzepte und dort machen sie die Erfahrung, oh, das wird interessant, sich mit sich selber in der Tiefe zu befassen und dann kommen die und wollen bei uns Ausbildung machen. Und oftmals sind es auch Menschen, die eine Ausbildung in Therapie suchen, weil sie selber mit seelischen Themen zu kämpfen haben. Ne? Das ist immer eine große Schnittmenge. Und tatsächlich lernen wir das auch, ne? Über die eigenen seelischen Nöte. Wenn wir die wirklich in der Tiefe bearbeiten, daraus entstehen eigentlich unsere therapeutischen Fähigkeiten später. Ne?
Wenn du hast eben Ehepaare erwähnt, die zu dir kommen. Ich hatte schon anfangs erwähnt, dass du mit deiner Frau Ellen das Institut Eichgrund gegründet hast. Ihr seid bei Groß-Umstadt, kann man euch finden, ein riesiges Institut. Und wie du gerade gesagt hast, ihr gebt auch Seminare und bildet auch aus. Wie ist denn das, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit deinem Klienten, ist das richtig oder sagt man Patienten?
Ja, wir sagen Klienten, andere Kollegen sagen Patienten. Ja. Klient gefällt mir besser.
Ja, wenn du nicht weiterkommst. Mhm. Besprichst du das dann mit, und Ellen, nehme ich an, hat Frauen in der Therapie, in der Gestalttherapie, besprichst du das dann, besprecht ihr das zusammen abends und du erläuterst ihr das, erklärst ihr, wer was macht und so weiter, und kommt es dann eher zu einer Lösung, wenn ein weiblicher Blick sozusagen darauf kommt?
Also erstmal stehen wir natürlich unter absoluter Schweigepflicht, und das heißt auch, dass ich mich nicht mit meiner Frau über meine Patienten unterhalten kann und darf. Mhm. Und das tun wir auch nicht. Aber wir unterhalten uns natürlich sehr über die Ausbildungsteilnehmer, weil wir die Ausbildung zum großen Teil ja gemeinsam leiten.
Ah ja, ja.
Und ansonsten ist der Schritt für jeden Therapeuten, sich in Supervision zu begeben und dort die Problemfälle, an denen er selber an seine Grenzen kommt, zu besprechen und zu bearbeiten.
Ne? Aber jetzt, es wäre ja naheliegend, du gehst rüber dann zu Ellen und fragst, wie, ohne den Namen zu nennen, ohne dass man weiß, wer es ist, mhm. Wie siehst du das? Wie könntest du das als Frau Anführungsstriche beurteilen.
Ja, du lockst mich jetzt aus meiner Reserve. Und ja,
ich stell's mir
nein, sehr natürlich gut hast vor. Du recht, das gibt es ja, auch, ne? Ja. Dass wir sagen, hier, ich muss dir mal kurz was schildern, sag mal was dazu.
Ja,
wie
so,
klingt
so.
Das für dich?
Genau.
Und das ist, glaube ich, für uns beide wechselseitig sehr hilfreich. Das stimmt schon, ja. Und dann gibt es auch die sogenannte Intervision, ne? Dass Kollegen zusammen eine Gruppe bilden und sich dort ihre Fälle vorstellen, anonymisiert, um sich gegenseitig über die Schulter zu schauen und Anregungen zu geben, was man da vielleicht übersehen hat oder besser machen könnte.
Ah ja, jetzt kommen wir mal zu den Fallbeispielen, weil das ist ja auch für uns Laien, sag ich mal, recht interessant, wie sich so eine Therapie abspielen könnte.
Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich das.
Hast du was parat?
Einen Fall anonymisiere.
Es gibt ja reichlich im Buch, muss ich dazu sagen.
Ja.
Interessant zu lesen, auch für Nicht-Therapeuten.
Ja. Ja, also ein Fallbeispiel fällt mir jetzt gerade ein von einem Mann, der mit sehr, sehr starken Migränen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen kam und wo ich auch sehen konnte, als er reinkam, dass er den Kopf total tief eingezogen hatte, so wie eine Schildkröte oder wie jemand, der sie sehr klein machen will. Und dann sind wir eigentlich körpertherapeutisch vorgegangen und ich habe ihn einfach dieses Erleben von Schultern hochziehen, Kopf einziehen, flach atmen. Ich habe ihn in dieses Erleben begleitet, sodass ihm das immer gewahrer werden konnte, was er da eigentlich macht und wie er sich beschränkt. Und im Laufe der Arbeit gab es irgendwann eine Sitzung, wo er sagte, ja, ich mache mich so klein und das mache ich ja auch immer vor allen Männern. Ach, vor allen Männern? Ja, vor allen Männern, weil alle Männer sind immer größer als ich und sind gefährlich. Und das war nun nicht der Fall, ne? Der war selber gar nicht klein.
Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Wie alt war der Mann?
Der war Mitte 40, Mitte Ende 40.
Ah ja.
Ja, und über dieses selbe Erleben, wie er diesen physischen unangenehmen Zustand aufrechterhielt, erinnerte er zunehmend, dass sein Vater, den er vorher sehr idealisiert hatte, ihn tatsächlich mehrfach als Kind geschlagen hat und sehr von oben herab auf ihn debattiert und geredet und geschimpft hat, wenn er an seinem Schülerschreibtisch saß. Und diese Erfahrung hat er so verinnerlicht, dass er einfach sich immer weiter in sich zurückgezogen hat. Denn Kinder können nicht revoltieren in diesem frühen Alter. Ne? Die können nicht aufstehen und sagen, ich will nicht, dass du so mit mir umgehst oder ich brauche was ganz anderes von dir. Und damit verkörpern wir sozusagen und verkapseln in unserem Körper so eine schlimme Erfahrung. Die wurde dadurch aber wieder erinnerbar. Und dann konnten wir anfangen, auch mit dialogischen Imaginationen mit dem Vater zu sprechen, zu arbeiten. Er konnte seine Traurigkeit ausdrücken, was er so vermisst hat bei seinem Vater. Er konnte seinen Zorn, seinen Wut finden, hat seinen Vater angeschrien in den Sitzungen. Und dieses immer wieder bewusst körperlich zu erleben, sorgte dafür, dass einige Wochen, Monate später, konnte man richtig zugucken beinahe, wie die Schildkröte ihren Kopf immer weiter wieder raus aus den Schultern heben konnte und er sich zunehmend aufrichtete und tatsächlich zu einer gesünderen Körperhaltung, einer gesünderen Atmung und einem viel gesünderen Selbstwert finden konnte.
Also ich muss noch mal sagen, das war der imaginäre Vater.
Genau.
Ne, den er so also.
Ja.
Und gibt es dabei auch, oder machst du, wendest du auch Familienaufstellungen an? Bei so
etwas? Das ist ein Verfahren, was sich aus der Gestalttherapie irgendwann entwickelt hat, die systemische Familientherapie. Ja, damit arbeiten wir auch.
Dann zu diesem Fall nochmal zurückzukommen, erlebst du dann die Befreiung des Einzelnen?
Ja, das geht nicht so zack auf gleich, ne? Das ist immer ein längerer Prozess. Aber das konnte, wie ich gerade sagte, ne? Das konnte man wirklich mitverfolgen, wie der sich körperlich veränderte und wie über diese Klärung seiner Vaterproblematik oder seiner Vaterbeziehung sich auch das Bild auf andere Männer verändern konnte. Mit einmal waren nicht mehr alle Männer groß und gefährlich, sondern nur noch manche. Mhm. Und irgendwann wurde deutlich, nee, mein Vater, der war gefährlich. Mhm. Und dann haben wir eigentlich die Trauerarbeit nachgeholt, die er als Kind eben nicht leisten konnte, weil er kein Gegenüber hatte, was das mit ihm geteilt hätte.
Mhm. Ja, jetzt sind wir...
Und vielleicht ein Satz noch so. Ja. Eigentlich ist Psychotherapie in vielen, vielen Fällen ist nachgeholte Trauerarbeit. Das, was wir seinerzeit nicht beweinen, bewüten, beschimpfen, betrauern konnten, wird in der Therapie wieder erlebbar und wird nachgeholt. Und damit lösen sich diese einschränkenden Selbstmuster allmählich auf. Und das ist der unglaubliche Gewinn von Gestalttherapie, ist das wirksamste Verfahren, was wir zurzeit in der westlichen Welt kennen. Die Wirksamkeitsstudien, die die verschiedenen therapeutischen Schulen untersuchen, auch in Langzeitstudien, belegen sehr beeindruckend. Gestalttherapie ist wirklich das nachhaltigste und ganzheitlichste Psychotherapieverfahren, was wir zurzeit kennen.
Das ist wunderbar, dass es das überhaupt gibt, wie du schon gerade sagst. Und wenn man sich traut, dieses Angebot anzunehmen. Ne? Jetzt bin ich wieder, du hast es erwähnt, das Problem mit dem Vater, und ich komme zu dem großen Kapitel im Buch Patriarchat wie auch Matriarchat. Ist es unumgänglich, sich mit diesen Begriffen zu beschäftigen, um eine Heilung zu bekommen? In dem Fall, den du geschildert hast, ja, würde ich sagen.
Also unumgänglich würde ich es nicht sagen. Das wäre ein bisschen apodiktisch. Aber ich finde es essentiell wichtig, überhaupt für Männer wie Frauen, wie diverse, sich damit zu befassen, was das meint, patriarchale Strukturen. Wenn wir nur mal an unseren Geschichtsunterricht in der Schule denken, nach wie vor fängt der Geschichtsunterricht an mit den Sklavenhalter-Hochkulturen ums Mittelmeer herum. Die alten Ägypter, die da die Sklaven versklavt haben für ihre Pyramiden, und dann kamen die Griechen und die Phönizier, die haben sich gegenseitig alle abgeschlachtet, und dann kamen die Römer und haben die Griechen abgeschlachtet, und unser Geschichtsunterricht ist dann bis in die Gegenwart hinein eine kontinuierliche Abfolge von Krieg, Gewalt, Versklavung, Unterjochung, Auslöschung, Genozid und so weiter. Wir erleben das ja heute immer noch.
Würde ich sagen, ja.
Und deshalb werden wir alle groß mit einem solchen komischen eigentlich Menschheitsbild, dass man an Krieg nicht vorbeikommt, dass Krieg das Mittel der Wahl ist. Und das nennen wir die patriarchalen Strukturen. Denn es hat mich natürlich interessiert, war das schon immer so? Und gibt es für Männer sozusagen gar kein anderes Modell? Und nein, das war nicht schon immer so. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurückschauen, wir haben eine Epoche von mindestens mal 500.000 Jahren, die völlig egalitäre Gesellschaften zeigt. Die Archäologie kann das heute sehr, sehr präzise rekonstruieren. Es sind egalitäre Gesellschaften, in denen im Wesentlichen, und zwar weltweit, das Weibliche als das Göttliche verehrt wurde. Wir kennen alle diese kleinen, dicken, knubbeligen Figuren. Die Venus von Willendorf ist so eine sehr bekannte in Europa, ne? Die dicken, vollbrüstigen, weiblichen Statuetten, die findet man weltweit über einen Zeitraum von, wie ich gerade sagte, 500.000 Jahren. Und in dieser Zeit finden wir Mutterkulte, weiblich organisierte Gesellschaften. Und es ist der Konsens von Männern wie Frauen, dass die Schöpfung, das Göttliche und damit auch die große Mutter Natur weiblich ist. Und in einem solchen Kontext finden wir keinerlei Spuren von Gewalt. Es gibt keine Waffen außer Jagdwaffen. Es gibt keine Auseinandersetzung zwischen Ethnien, es gibt keine Versklavung. All das beginnt erst, als die Menschen vor etwa 8.000 bis 10.000 Jahren sesshaft wurden, als Besitzende eine Rolle zu spielen begannen, als man herausgefunden hatte, wie Viehzucht, Ackerbau funktioniert, wie Fortpflanzung funktioniert. Und ab dem Moment verändert sich die Gesellschaft relativ schnell, und aus der Verehrung des Weiblichen, was alle teilen, wird allmählich eine Verehrung des Männlichen. Es tauchen männliche Ahnenkulte auf, männliche Götter. Die weiblichen Götter werden zunehmend diskreditiert. Und dann haben wir irgendwann die patriarchalen Hochreligionen, auf denen nach wie vor alle unsere westlichen Gesellschaften fußen.
Ja.
Die sagen, ich bin ein eifersüchtiger Gott, mein ist die Rache und das Weib ist schmutzig und schlecht und eine ewige Verderberin der Männer.
Warum wissen wir nicht mehr davon? Warum wird das Matriarchat, es gibt es ja noch in bestimmten, bei bestimmten Völkern.
Gibt's
ich denke
noch?
Da
ja.
an dich, weiß ich, Christopher, heißen die Moso?
Die Moso, in, ja.
Ja, ein
China.
Sehr interessantes Buch, ja, genau. Aber warum, warum stehen wir nicht auf? Warum spricht man nicht mehr vom Matriarchat, sondern nur in Verbindung mit Therapien?
Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, Anne, nach wie vor.
Tja.
Und mit der Sesshaftwerdung und den ersten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den neuen, sich bildenden Männer-Clan-Gruppen, der Nomadenkrieger, erst da haben wir auch eine Geschichtsschreibung und ab dann kann man wirklich nachvollziehen, wie das Weibliche systematisch diskreditiert worden ist. Und unsere Bibel fängt damit an, ne? Dass die Frau ist schuld, dass sie aus dem Paradies vertrieben sind.
Ganz klar.
Die Frau ist nicht kultwürdig, im Katholizismus nach wie vor darf sie nicht predigen. Im Judentum, im Islam, im Hinduismus, wo wir hinschauen, ist die Frau immer noch das Übel in der Welt. Und vorher war sie die Göttin. Und das hat ganz starke Implikationen natürlich für auch die männliche Identität. Und deshalb sprechen wir eigentlich gerade davon. Denn wenn ich in einem patriarchalen Männerbild aufwachse, kann ich das Weibliche in der Welt allenfalls benutzen oder unterjochen oder mich darüber erfreuen vielleicht auch. Aber ich kann es in mir selber nicht achten und ich werde das patriarchale Muster weiter aufrechterhalten.
Verständlich. Von der Seite her habe ich das noch gar nicht gesehen. Im Buch fiel mir übrigens auch auf, und du hast es gerade erwähnt, dass du einen kritischen Blick auf die Religion wirfst. Also ohne dem, meinst du, würde es dieses Patriarchat, nicht ganz ohne dem, aber es, sagen wir mal, unterstützt, forciert das Patriarchat.
Also vielleicht ein bisschen niederschwelliger. Ich glaube, es ist wichtig, Männer wie Frauen immer wieder und immer noch darüber aufzuklären, wie ungleich Macht und Ressourcen in dieser Welt verteilt sind. Auch in unserer modernen, hypermodernen westlichen Welt verdienen Frauen 20-30% weniger für die gleiche Arbeit. Gibt es so viele Kulturen weltweit, die der Frau überhaupt keine Ressourcen zubilligen, auch keine materiellen Ressourcen. Und das hat einen Einfluss auf alle beiden Geschlechter. Wenn Frauen und Mädchen in dem Bewusstsein groß werden, ich bin nicht ganz so wichtig wie Männer. Und wenn Männer groß werden mit, ich muss besser sein als die, die das Leben schenken, dann führt es natürlich dazu, dass wir nicht nur Frauen sozusagen ihnen den Platz streitig machen, sondern auch, dass wir die Natur ausbeuten, zum Beispiel die große Mutter und die große Mutter Natur und das Weibliche in der Welt. Das ist sozusagen ein Strang, eine Kontinuität.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und es hat viele Implikationen.
Mhm. Ja, wir sind immer noch im offenen Haus bei Radio Darmstadt. Mein Gesprächspartner ist Christopher Tano. Er hat das Buch rausgebracht, Überflieger, Muttersöhne, Gestalttherapie und Ritualarbeit. Christopher, wir haben uns schon über Väter, über Männer, über Patriarchen unterhalten. In diesem Buch mal, das ist abwesende Väter. Das ist das neue Stichwort. Kannst du zu diesem Stichwort abwesende Väter was sagen?
Also ich glaube, alle Männer kennen das, irgendwann im Laufe ihres Lebens sich zu fragen, was ist überhaupt ein richtiger Mann? Und dass sie überhaupt diese Frage stellen, ist eigentlich ein Beleg dafür, dass ihre Väter ja nicht so da waren, wie man sich das eigentlich wünschen sollte. In unserer patriarchalen Gesellschaft gehen die Männer in der Regel tagsüber Arbeit nach. Oft sind es Arbeiten, die man kaum sinnlich erfassen kann. Die sitzen an irgendwelchen Schreibtischen, die klackern irgendwelche Tastaturen. Das heißt, der Sohn erlebt seinen Vater wenig und erlebt dafür eher die Mutter, naturgegebenerweise, weil wir alle eben bei der Mutter und unter ihren Augen in der Regel aufwachsen, ne? auch wenn natürlich heute viele Frauen berufstätig sind. Trotzdem ist der Vater sozusagen die fremdere Gestalt. Und wenn jetzt ein kleiner Junge heranwächst und selber nun ein Mann werden möchte, die Erfahrung aber macht, ich bin für den Papa nicht so relevant und nicht so interessant, wird er sehr, sehr früh eine Selbstwertproblematik entwickeln, völlig unbewusst. Und das ist der Grund, warum wir das bei kleinen Jungen schon sehen, dass die oft mehr rabaukenhaft unterwegs sind, dass die sich miteinander messen, dass sie sozusagen versuchen rauszufinden, was ist ein starker Mann.
Also nicht sich mehr der Mutter zuwenden und mehr das Weibliche hervorkehren, weil der Vater eben abwesend ist.
Genau, denn sie sind kleine Jungs und Jungen wollen dem Papa gleichen und wollen ein Mann werden. Ja. Natürlich sind sie auch mit Mutter verbundener, sicher. Und das ist sozusagen die zweite Problematik. Ne? Papa ist nicht da und ich verinnerliche, ich bin uninteressant, nicht wertvoll genug für Papa. Also bin ich noch nicht genug Junge, noch nicht genug Mann. Und dieser Schmerz, der ist, das kann man sich kaum vorstellen, wie endlos tief der ist für kleine Jungen und eigentlich auch oft für erwachsene, heranwachsende Männer. Der muss kompensiert werden. Und da entsteht dieser patriarchale Motor. Dann muss ich ja beweisen, was ich alles kann. Dann muss ich womöglich besser werden als Papa. Da muss ich der Welt zeigen, wie gut ich bin, wie mächtig ich bin, wie viel Geld ich verdienen kann. Und dann fängt dieser Motor an, wo kleine Jungen und dann Heranwachsende sich immer weiter entfremden von dem, was sie wirklich fühlen. Was sie wirklich fühlen würden, wenn sie es zulassen könnten. Und das nennen wir die abwesenden Väter, ne? Weil es sozusagen ein gutes, ethisch gutes Rollenmodell oder ein Mentor tatsächlich für viele junge Jungen fehlt. Und die übergroße Mutter wird eben als eher übergroß erlebt, denn sie ist ja nun auch die Große, aus der ich geschlüpft bin. Ich bin aus ihrem Blut gewachsen. Sie hat mich gesäugt, sie war immer viel größer und mächtiger als ich, und auch wenn ich heranwachse, überwacht und betreut sie mein Leben und bleibt damit eine unbewusste, übergroße Gestalt. Und das sorgt dann dafür, dass nachher erwachsene Männer irgendwie alles Wohl und Wehe ihres Lebens bei den Frauen suchen oder vermuten oder bekämpfen und gleichzeitig verpassen, sich mit eigentlich ihrer Vaterbeziehung zu beschäftigen, die in der Regel defizitär ist in der patriarchalen Gesellschaft, wirklich da für ihre Kinder, ne?
Ist die Beziehungsklärung deshalb auch so wichtig, zum eigenen Vater, so relevant für Männer?
Ganz genau. Ja. Ne? Denn wenn ich früh lernen musste, alle meine Gefühle von mir fehlt etwas, ich brauche dich, ich will, dass du dich um mich kümmerst, schau doch auch nach mir. Also wenn ich all diese Gefühle, die eigentlich dem Vater gelten, verdrängen muss, stehen sie mir auch nicht zur Verfügung für eine Partnerschaft. Und all das meint Partnerschaft. Ich will dich brauchen. Du sollst mich brauchen. Ich vermisse dich. Ich will mit dir sein. Kannst du bitte nach mir gucken? Ich will nach dir gucken. Wenn ich all das verdrängen muss, stehe ich für eine Partnerschaft nur noch rudimentär als fühlender Mann zur Verfügung. Und wenn ich dann in der Therapie schaue, so, jetzt gucken wir mal, was hat das mit meinem Vater zu tun, werden all diese Themen wieder wach. Und wenn ich die bearbeite, wenn ich meine Beziehung zum Vater betrauere, bewüte, beheule, bekotze, beschimpfe, werde ich ein ganz breites Spektrum an Emotionalität für mich wieder entwickeln und finden, die ich gut brauchen kann für Beziehung, für Partnerschaft und für ein stabiles Männerleben, zu dem das gehört, ne? Dass wir intensive Gefühle haben.
Ja, und wenn das jetzt nicht aufgearbeitet wird, also der abwesende Vater also gegeben ist, dann wie gibt er das dann, wie kann er etwas anderes an seine Kinder weitergeben?
Kann er nicht.
Gar nicht?
Nee, er kann dann
kann
nur...
Kann er nicht empathisch sein? Kann
ja,
er nicht
natürlich,
zärtlich sein?
Natürlich gibt es auch empathische Männer, wo der Vater nicht da war. So platt verallgemeinern können wir es nicht. Aber wenn ich das ganze Gefühlsspektrum von Beziehung, und das meint auch von, was es an Schmerzen in Beziehungen gibt und an Lüsten und an Sehnsüchten. Wenn ich das in mir sehr klein halten muss, werde ich es meinen Kindern nicht erlauben können, das zu haben. Mit erlauben, das schreibe ich in Anführungsstrichen. Ja. Also ich werde es nicht leben für mich selber Und damit bin ich das neue Rollenmodell für meine Kinder oder meine Söhne, die das in sich auch nicht entwickeln werden. Mhm. Ne?
Was sagst du zu das Mutterfeld verlassen? Was meinst du damit?
Mhm. Ich habe gerade schon gesagt, dass die, wenn der Vater fehlt und die Mutter naturgegeben als übergroß erlebt wird, bleiben Jungen und Heranwachsende so in so einer Zwickmühle stecken. Ne? Ich bin nicht wie der Vater, ich müsste aber irgendwie besser sogar werden als der, denn der interessiert sich nicht für mich. Also muss ich mir beweisen, wie toll ich bin, ihm und der Welt. Und die große Mutter, wie komme ich aus dieser unglaublichen Abhängigkeit heraus? Und in der Therapie nennen wir das Mutterfeld verlassen, meint, ich muss die gewohnte Sicherheit aufgeben. Ich muss die Haltung andere, in dem Fall die Mutter oder meine Partnerin, sollen mit mir fürsorglich sein. Ich muss aus der Haltung mich lösen und mich wirklich auf den schwierigen, dunklen Weg machen. Was ist inzwischen mir und meinem Vater eigentlich offen geblieben?
Mhm.
Und das meint das Mutterfeld verlassen, ne? Raus aus der Sicherheit, aus dem Gewohnten und raus auch aus der patriarchalen Sicht. Meine Frau ist für mein leibliches, körperliches, seelisches, materielles Wohl verantwortlich, ne?
Muss man ja eigentlich grinsen, ne? Ja, man kennt das gar nicht so in unseren, sagen wir mal, Altersgrenzen oder vielleicht bewegt man sich da wenig. Aber da habe ich, glaube ich, zu viel gesagt. Lieber nicht.
Wenn ich einen Satz noch dazu sagen darf, Anne, ich glaube, dass uns das im Wesentlichen völlig unbewusst ist. Dass diese Strukturen, die ich jetzt hier so beschreibe und plakativ beschreibe, ne, ist einfach unserem Format hier geschuldet, aber sie sind uns nicht so bewusst. Es ist uns nicht bewusst, wie verheerend das Patriarchat uns alle im Griff hat. Dass unsere Welt in dem Zustand ist, wie sie ist, dass wir unsere Welt in den Zustand gebracht haben, wo wir womöglich irgendwann nicht mehr in und auf und von ihr leben können, sind patriarchale Strukturen. Die sind uns unbewusst. Es ist uns nicht bewusst, dass wir die Welt zerstören.
Ja. Und wir erleben es ja jetzt täglich. Wir erleben es durch unsere Kriege, wir erleben es durch unsere Politik, wir überleben. Wenn wir bewusst durch die Welt gehen, erleben wir es täglich. Christopher, meine Sendung ist gleich zu Ende, unser Gespräch wird gleich zu Ende sein. Sehr, sehr interessant. Ich möchte noch dazu sagen, bevor ich den Titel und das Buch nochmal nenne, es ist nicht nur für Therapeuten und Pädagogen, sondern ich, du, Aurel, jeder kann es lesen und auch verstehen, würde ich sagen. Aber du hast uns noch was mitgebracht, einen sehr schönen Text aus diesem Buch. Bitte.
Ja, ich hatte ja davon gesprochen, ne, dass die patriarchalen Religionen mit der Sesshaftwerdung den Mann so verherrlicht haben, ne, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gab aber diese 500.000 Jahre lange matriarchale oder matrifokale Zeit. Und da wollte ich einfach einen ganz, ganz alten und sehr, sehr frühen Text lesen, der aus dem Taoismus stammt und der so ein bisschen diese weibliche Weltsicht nochmal ehrt. Also Zitat: Die Welt hat eine Gebärerin. Das ist die Mutter der Welt. Hat man seine Mutter gefunden, so erkennt man dadurch sein Kindsein. Hat man sein Kindsein erkannt und hält sich wieder an die große Mutter, so ist man beim Untergang des Leibes ohne jede Gefahr.
Ich finde es sehr berührend. Danke fürs Lesen. Danke auch, dass du hier warst und uns auf dieses Thema überhaupt gebracht hast mit deinem Buch. Das Buch, ich nenne es nochmal, Überflieger, Muttersöhne, der Männerweg zu wahrer Kraft, Gestalttherapie und Ritualarbeit. Von Christopher Tano im Verlag, du kannst es gerade sagen.
Ja, das ist der BOD Buchshop/BOD.com.
Wunderbar.
Liebe Anne, vielen Dank für deine Einladung und das angenehme Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich, mir auch, Christopher. Übrigens muss ich noch sagen, es kostet 28 €, falls man sich dafür interessieren sollte. Wir verabschieden uns vom offenen Haus. Danke, Aurel, an dich für die Technik. Mein Name ist Anne Brückner und wir hören jetzt noch Café Europa mit Quattro Nuevo.